Ja, hat dir ein Mensch in der letzten Zeit mal etwas Gutes gesagt? So ein Kompliment gemacht vielleicht? Dich bestärkt? Dir einen hilfreichen Tipp gegeben? Dir gesagt, welche Schätze er in dir entdeckt? Hat dich jemand mit seinen Worten umarmt? Das kann richtig Aufschwung geben. Das kann uns den Tag versüßen und das kann uns auch langfristig ermutigen. Worte haben Macht, Worte prägen und beeinflussen. Und das geht in die positive Richtung, aber leider geht das auch in die gegenteilige Richtung. Also Worte können auch tiefe Wunden schlagen. Sie können uns wie so schwere Bremsklötze am Bein hängen. Und dann ist es gar nicht so leicht, sich von Worten, die man mal gehört hat, zu lösen. Und vielleicht kennst du auch so bestimmte Sätze, die dir mal irgendjemand gesagt hat, ist vielleicht schon lange her, vielleicht lebt derjenige, der sie gesagt hat, gar nicht mehr. Aber der Satz ist immer noch da und macht dir das Leben schwer. Worte haben Macht, auch die Worte, die wir selbst anderen Menschen sagen, zu ihnen oder auch über sie. Und diese Worte, die können eben das Leben fördern. Sie können aber auch Leben unterdrücken. Das ist natürlich nicht, was wir wollen, oder? Umso wichtiger, dass wir auf unsere Worte Acht haben, dass wir aufmerksam sind, was wir reden und wie wir reden und wirklich auch Kontrolle über unsere Worte haben. Und wie wichtig das ist und gleichzeitig wie schwierig, das macht Jakobus deutlich in einem Brief, den er jetzt nicht an eine bestimmte Gemeinde richtet, also deswegen können wir auch nicht sagen, okay, die hatten es nötig oder so, sondern er richtet sich an Christen im Allgemeinen. Also da sind jetzt auch ganz eindeutig wir gefragt. Und Jakobus ist davon überzeugt, Glaube kann nicht theoretisch bleiben. Also der Glaube, der muss sich auch auswirken in meinem Leben, meinem Alltag, in dem, wie ich selbst denke und rede und handle. Und das geht nicht, dass mein Glaube auf der einen Seite und mein Leben auf der anderen Seite einander widersprechen. Und in Kapitel 1 geht Jakobus schon mal kurz auf das Reden ein und da sagt er unter anderem, wenn jemand meint, er diene Gott, aber er zügelt nicht seine Zunge, dann ist sein Dienst vergeblich. Er betrügt sein Herz. Und in Kapitel 3 geht er dann noch mal ausführlich auf das Thema ein. Und da lese ich die Verse 2 bis 12 nach der neuen Genfer Übersetzung. Wir alle lassen uns ja oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie, auch nur mit einem Wort, etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch in jedem anderen Bereich seines Lebens die Kontrolle behalten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt den Menschen zwar, die unterschiedlichen Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Kleine Ursache, große Wirkung. Unsere Zunge ist ja ein recht kleines Körperteil im Vergleich zu anderen. Und sie ist ja auch sehr unscheinbar. Von außen sieht man sie ja auch erst gar nicht. Ne? So. Aber mit der Zunge formen wir eben unsere Worte. Und diese Worte können verheerende Auswirkungen haben. Kürzlich bin ich auf ein arabisches Sprichwort gestoßen. Da heißt es, ein Wort ist wie ein Pfeil, der einmal von der Sehne geschnellt nicht zurückgehalten werden kann. Also wir können unsere Worte, sobald sie auf unseren Lippen liegen, können wir sie nicht mehr wieder einfangen. Ein unbedachtes Wort, ein Scherz vielleicht, gar nicht böse gemeint, der dann aber doch auf Kosten eines anderen geht. Oder ein Vorwurf, eine Beschimpfung, rausgehauen, weil ich einfach so wütend war. Eine Kritik lieblos geäußert, Halbwahrheiten, Übertreibungen, um mich selbst irgendwie interessanter oder überzeugender zu machen. Zweifel, die ich schüre, Mutmaßungen über andere, irgendwie so ganz gedankenlos dahergesagt. Worte abgeschossen wie Pfeile. Und manche schlagen Wunden, die nur langsam heilen. Unsere Worte können eine Dynamik entwickeln, die wirklich unheilvoll und zerstörerisch ist. Und das lässt sich dann nicht mehr kontrollieren. Jakobus wählt hier das Bild vom Feuer. Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Und ich denke, wir haben alle die Bilder von Los Angeles vor Augen, oder? Also dieser gigantische Brand dort, das Feuer, das sich rasant ausgebreitet hat. Dann gab es ja auch noch eben diesen extrem starken Wind, viel Funkenflug, neue Brandherde. Und dieses Feuer ist ja sehr schnell außer Kontrolle geraten. Und man hat dann auch gar nicht mehr versucht, die Häuser zu löschen, die in Brand geraten waren, sondern es ging wirklich einzig und allein darum, Menschenleben zu retten. Und mit solch einem verheerenden, zerstörerischen Feuer vergleicht Jakobus die menschliche Zunge. Ein Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist ja furchtbar. Also wenn das so ist, dann rede ich ja am besten überhaupt nicht mehr. Naja, es stimmt schon. Je mehr geredet wird, desto mehr Müll ist auch irgendwie dabei. Ja? Oder wie es in Sprüche 10, Vers 19 heißt, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Aber deshalb nicht mehr reden ist, als ob ich sage, ab heute esse ich nicht mehr, ja, nur weil ich viele Dinge gegessen habe, die mir nicht gut bekommen sind oder jetzt über Weihnachten ein bisschen übertrieben habe. Die ganzen Lebkuchen, der war ja auch so lecker und jetzt habe ich vielleicht tierisch zugenommen und sage dann, ja, so, ab heute esse ich nichts mehr. Aber statt ich künftig Essen ganz vermeide, wäre es doch viel sinnvoller, wenn ich frage, okay, wie kann ich mich gesund, ausgewogen und lecker ernähren, sodass mir das Essen rundum gut tut? Ist sinnvoller, oder? Als gar nicht mehr essen, ja. Und so ist es auch mit der Sprache. Sprache ist ein kostbares Geschenk Gottes. Gott selbst redet. Sein Wort hat schöpferische Kraft. Er ruft durch sein Wort ins Leben. Er schützt Leben, lässt es wachsen und gedeihen. Gott heilt, er rettet, er spricht frei. Ein Wort von ihm kann alles verändern. Und als seine Ebenbilder hat Gott auch uns mit der Fähigkeit ausgestattet, dass wir uns ausdrücken können. Einander mitteilen. Und unsere Worte, die können wirklich was bewirken in dieser Welt. Das rechte Wort zur rechten Zeit kann wegweisend für Menschen sein, kann sie freisetzen und ihnen neue Hoffnung schenken. Und wie viel Trost haben Menschen aller Generationen aus Worten gezogen, die Generation vor ihnen mal irgendwer aufgeschrieben hatte, in einem Lied vielleicht, in einem Gedicht, einem Buch. Sprache ist ein wirklich kostbares Geschenk, dass sie so oft missbraucht wird, ändert ja nichts an ihrem Wert an sich. Die Frage ist also nicht, wie kann ich ab heute dauerhaft schweigen, damit ich irgendwie keinen Fehler mache, nichts Falsches sage, sondern wie gebrauche ich meine Worte so, dass sie Gott ehren und für die Menschen um mich her zum Segen werden können. Wir können mit unseren Worten beides verbreiten, Segen und Fluch. Jakobus sagt es ja auch so, mit unserer Zunge loben wir Gott und wir verfluchen Menschen, die doch nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Und vielleicht jetzt denkst du jetzt, ja hier, Moment mal, ne? Also ich bin Christ und ich gehöre zu Jesus, ich verfluche doch niemanden. Naja, aber was ist Fluchen denn anderes, als Schlechtes über dem Leben von Menschen auszusprechen? Und wenn ich Menschen mit meinen Worten niederdrücke, manipuliere, entmutige, festlege, bevormunde, bloßstelle, verleumde, verbal an die Wand nagle, ja, was ist das? Segnen ist das jedenfalls nicht. Wir segnen Menschen, indem wir Gutes von Gott her in ihr Leben hineinsprechen. Menschen mit unseren Worten lieben, sie ermutigen, aufbauen, stärken, trösten, sie freisetzen, Hoffnung schenken, Perspektiven eröffnen, Orientierung geben, das Leben fördern. Und dazu sind wir übrigens auch berufen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt, heißt es in 1. Petrus 3, Vers 9. Wow! Als Kinder Gottes sind wir dazu berufen, dass wir Segen erben. Sorry. Wir sind also Träger des göttlichen Segens, der durch uns auf andere fließt. Wir dürfen als Gesegnete und als segnende Menschen in dieser Welt leben. Das ist eine großartige Berufung. Und das ist auch eine große Verantwortung. Es ist eben nicht egal, was und wie wir reden. Aber nun sind wir da in diesem Dilemma. Ja, unsere Worte haben enorme Wirkung und wir wollen sie zu Gottes Ehre einsetzen, zum Segen für andere. Aber es ist gleichzeitig auch unsagbar schwer, die eigene Zunge im Zaum zu halten. Das Schwierigste überhaupt, laut Jakobus. Und das deckt sich vielleicht mit euren Erfahrungen, mit meinen auf jeden Fall. Wie oft sage ich etwas und denke schon während ich rede, warum sage ich das jetzt? Oder warum sage ich es so? Warum konnte ich nicht einfach mal meine Klappe halten? Und falls euch das auch so geht, wir sind bei weitem nicht die Einzigen. Jakobus sagt, wir Menschen werden alle schuldig, am meisten aber durch das, was wir sagen. Und wenn es einen Menschen gibt, sagt Jakobus, der sich nie irgendwelcher Worte schuldig macht, den kann man als vollkommen bezeichnen. Der hat quasi das Ziel erreicht. Denn wer seine Zunge im Zaum halten kann, der kann auch jeden anderen Bereich seines Lebens beherrschen. Und hier braucht Jakobus zwei Bilder, dieses Bild vom Zaumzeug bei einem Pferd und vom Ruder bei einem Schiff. Und beide Dinge, Zaumzeug und Ruder, sind ja auch vergleichsweise kleine Dinge im Verhältnis jetzt zum Pferd und zum Schiff. Und doch werden sie gebraucht und schaffen es, diese Dinge, also das Pferd und das Schiff, auf Kurs zu halten. Und das schaffen sie auch relativ leicht. Weil ein Reiter, der zerrt nicht wie sonst noch was an den Zügeln herum, sondern da reichen kleine Impulse, um dem Pferd zu sagen, wo es lang geht. Und wer auf Kurs bleiben will, der muss wirklich lernen, seine Zunge zu beherrschen. Und alles andere, alle anderen Lebensbereiche zu beherrschen, ist dann gar nicht mehr so schwierig. Die Zunge im Zaum zu halten, ist das Erste. Und das Schwierigste. Dem Menschen gelingt es zwar, alle möglichen Tiere zu zähmen, wilde Tiere und so, aber die eigene Zunge kann kein Mensch bändigen, stellt Jakobus fest. Das klingt total ernüchternd, oder? Ist aber kein Grund aufzugeben, weil es zeigt ja auch, wir können dieses Dilemma alleine gar nicht lösen. Also fragen wir doch unseren Herrn um Rat, bitten ihn um Hilfe. Das haben viele Menschen vor uns getan, zu allen Zeiten, weil die kannten dieses Dilemma ja auch. Wenn wir in die Bibel schauen, wie Gott redet, dann sehen wir, wie lebensfördernd seine Worte sind. Und wir sehen auch, welches Reden für uns Menschen als Gottes Ebenbilder angemessen ist. In den Sprüchen, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal, hat sich schon mal jemand näher mit den Sprüchen in der Bibel befasst? Ja, macht's nochmal und alle, die noch nicht gemacht haben, macht's. Großer Tipp, weil da wird so viel zum Thema Reden gesagt, ja? Also wie wir mit unseren Worten umgehen sollen, was unsere Worte über uns selbst aussagen, welche Auswirkungen unser Reden hat auf uns und andere und so. Kleine Kostprobe gefällig, Sprüche 16, 24, freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und heilsam für den ganzen Körper. 18, 13, wer antwortet, bevor er überhaupt zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Autsch. In den Psalmen wird auch vieles zum Reden gesagt und hier können wir auch nachlesen, wie Beter Gott um Hilfe bitten und um Schutz quasi für ihren Mund, für ihre Lippen, dass ihre Worte nicht einfach so unreflektiert aus ihnen rausplumpsen, damit sie sich eben nicht durch ihre Worte schuldig machen. In Psalm 141 beispielsweise betet David: Stelle eine Wache vor meinen Mund, Herr. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Lass nicht zu, dass mein Herz sich zum Bösen verleiten lässt, sei es in gottlosen Worten oder Taten. Stelle eine Wache vor meinen Mund. Ja, also halte auch Worte auf, die da rauskommen wollen. Ja, und um diesen Schutz dürfen wir ja genauso bitten. Und durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, haben wir auch noch ganz kurze Wege. Ja? Also er bewacht ja auch gerne unseren Mund, wenn wir ihn darum bitten und wenn wir ihn auch bitten, unsere Worte zu prüfen, bevor sie aus uns herauskommen. Und wir sind dann hoffentlich auch bereit, uns schützen zu lassen, ja? Und auf diese Impulse zu geben. Zu hören, ja, wenn er uns zuflüstert, stopp, lass mal eben, sag das mal besser noch nicht oder sag's gar nicht. In der Bibel finden wir total viele Anregungen, wie wir wirklich gut mit unseren Worten umgehen können, wie wir unsere Zunge im Zaum halten können, warum das so wichtig ist. Und wenn es dich interessiert, dann nimm dir doch mal eine Konkordanz, falls du sowas hast, oder für weniger analoge Menschen, geh auf Bibleserver und gib mal Begriffe ein wie Zunge, Lippen, Mund, Reden, Worte. Also da lässt sich so viel finden. Kannst du dir ja auch noch irgendwie sortieren. Ja, was schützt mich und wie soll ich überhaupt mit meinen Worten umgehen und warum ist das so wichtig und so. Also muss man schon, kostet schon ordentlich Zeit, ja, wenn man das mal gründlich für sich durchforsten will. Aber das ist wirklich eine lohnende Investition. Wenn wir uns ausführlicher mit der Frage befassen, wie wir unsere Zunge im Zaum halten können, dann kommen wir um eine Erkenntnis nicht herum. Das Problem liegt nicht im Außen. Also nicht die Situation ist das Problem. Nicht der Mensch, mit dem ich gerade rede, ist das Problem. Ja, was aus mir herauskommt, das kommt aus meinem Inneren, aus meinem Herzen. Und das hat mit mir zu tun, mit meiner Haltung, mit meiner Sichtweise, mit meiner Art zu denken, mit meinen Sehnsüchten, meinen Überzeugungen, oft auch mit Verletzungen. Und deshalb trage eben auch ich die Verantwortung. Meine verbalen Entgleisungen sind nicht eine unausweichliche Folge dessen, was da gerade passiert. Ja, weil niemand zwingt mich ja, so zu reagieren, wie ich es tue und die Worte zu sagen, die ich sage. Ich entscheide. oft reflexartig natürlich, ja, in Bruchteilen von Sekunden. Es muss mir auch nicht bewusst sein, aber ich habe schon eine Wahl. Es ist meine Entscheidung und die hängt normalerweise mit den Entscheidungen zusammen, die ich auch vorher schon in meinem Leben getroffen habe. Wir denken vielleicht, ja, also wir denken vielleicht, wenn mein Mann mal mehr auf mich eingehen würde, dann müsste ich auch nicht so viel rumnörgeln. Das lasse ich jetzt mal wirken. Boah, oh, herzlich. Ich will meine Kinder ja gar nicht anschreien, aber die hören einfach nicht. Wie soll ich eigentlich meine gute Laune behalten und zu Hause gute Stimmung verbreiten, wenn mein Chef immer so viel Druck macht? Man soll ja nicht schlecht über andere reden, ne? Tue ich normalerweise auch gar nicht. Aber der ist wirklich so dermaßen daneben. Und das mag alles einleuchtend klingen, aber letztlich ist es der Versuch, Verantwortung abzuschieben. Und dieser Versuch ist so alt wie die Menschheit selbst. Adam, hast du von der verbotenen Frucht gegessen? Ach Herr, die Frau, die du mir gegeben hast, ne, die hat davon gegessen und dann hat sie gesagt, ich solle auch. Und oh Herr, du weißt doch, wie Frauen sind, wenn die sich mal was in den Kopf gesetzt haben. Eva, warum hast du das getan? Ja, die Schlange hat mich verführt. Ich wollte gar nicht davon essen, aber die war so geschickt und hat so nett geredet und die Frucht war auch so gut anzusehen und dann ist das so passiert. Oh, das wird hier eine schwierige Kiste heute. Und was ist das? Das ist der Versuch, Verantwortung abzuschieben. Ne? So alt wie die Menschheit eben selbst. Und im Neuen Testament stellt Jesus ja auch nochmal diesen Zusammenhang zwischen unserem Inneren, unserem Herzen und dem, was aus uns herauskommt, heraus. Haben wir vorhin auch schon in den Textlesungen einiges zu gehört, das hier auch schon. Nicht, was aus dem Mund in den Mund hereingeht, macht den Menschen unrein, sondern was herauskommt. Böse Gedanken, wie Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Und Lukas 6, 45, haben wir, glaube ich, auch schon gehört, wovon das Herz erfüllt ist, davon redet der Mund. Das Problem liegt nicht im Außen. Und wenn das Problem jetzt aber in unserem Inneren liegt, dann müssen wir auch in unserem Inneren ansetzen. Ja, und das hilft, ja, manchmal versuchen wir das so im Außen herum zu doktern. Ne? Ja, ich versuche jetzt erstmal bis 10 zu zählen, bevor ich etwas sage oder so. Oder so andere nette Methoden. Gelingt auch mal, gelingt dann wieder nicht, dann sind wir wieder frustriert und so weiter. Aber das Ding ist, wenn die Ursache in unserem Inneren liegt, dann müssen wir auch in unserem Inneren ansetzen, wenn wir wollen, dass sich wirklich etwas in unserem Leben verändert. Weißt du, wie es um dein Herz bestellt ist? Also wovon es erfüllt ist, ob es gesund ist oder vielleicht gerade ein bisschen aus dem Takt geraten, ob es vielleicht gerade irgendetwas braucht, was es nicht bekommt. Vielleicht nimmst du dir mal Zeit und schaust dir das gemeinsam mit Jesus an. Wirf mal einen Blick auf deine Denkweise. Wie denkst du über Gott, über dich selbst, über andere, über das Leben und so? Wie denkst du, dass Gott über dich denkt? Da kommen manchmal so schräge Sachen raus, dass Menschen denken, wie Gott über sie denkt. Und deckt sich all das, was du da denkst, deckt sich das überhaupt mit dem, was Gott sagt? Hast du gelernt, dich vom Heiligen Geist in deinem Denken erneuern zu lassen, wie es in Epheser 4 heißt, oder steckst du vielleicht noch in alten Denkmustern fest? Also Denkmuster von früher, die gar nicht zu deinem Leben in Christus passen. Wir reden, wie wir denken. Und deshalb sagen unsere Worte ja oft auch viel mehr über uns selbst aus als über den anderen. Und hier kann es eben hilfreich sein, wenn ich mal hinschaue, aus welchen Quellen ich mein Denken speise. Also, was lese ich? Was schaue ich mir an? Welchen Gedanken folge ich? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Hochinteressant, ja, wir werden von Menschen geprägt. Am meisten von denen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und schließlich, auf wen höre ich? Als Jesus einmal von einem ganzen Schwung seiner Nachfolger verlassen wurde, da hat er seine 12 Jünger gefragt, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Und was hat Petrus geantwortet? Ja, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Worte ewigen Lebens, lebensspendende Worte, das sind die Worte, die der Herr an uns richtet. Das ist die Art, in der er mit uns redet. Und diesen Worten will ich mich aussetzen, die will ich tief in mich aufnehmen, davon will ich mich wirklich durchdringen lassen und prägen und erfüllen. Und diese Worte will ich auch an andere Menschen weitergeben. Und wenn ich es dann doch mal wieder nicht schaffe, meine Zunge im Zaum zu halten, wie unlängst, wir haben gespielt, wir spielen viel und wir spielen gerne. Oh, und ich bin so abgezogen worden. Als ich schon meine Gewinnpunkte ausgerechnet hatte, in den letzten Zügen. Ja, war nicht so super, was da so, ne? Und dann habe ich gesagt, Leute, zählt die Punkte zusammen zu meinem Mann und meinem Sohn, zählt die Punkte zusammen. Ich will das Ergebnis gar nicht wissen, weil ich wusste, ich war jetzt irgendwo weit abgeschlagen. Ich bin jetzt so wütend, wenn ich jetzt dabei bleibe, dann sage ich irgendwie komische Dinge, die ich gar nicht sagen will und so. Ne? Also es wird uns ja immer mal wieder passieren. Aber wenn mir das passiert, dass ich meine Zunge mal wieder nicht in Zaum halten kann, dann will ich mich nicht dafür verdammen, weil das muss ich auch gar nicht, weil mein Herr verdammt mich auch nicht. Ich darf ja wissen, ich darf um Vergebung bitten. Und ich darf wissen, das, was ich da gerade raushaue und was wirklich so schlecht ist, wirklich grottenschlecht, das hat Jesus auch mit ans Kreuz genommen. Ja, und er hat für mich bezahlt und ich bin frei. Und deswegen kann ich auch den Mut haben, mit ihm gemeinsam dann auch nochmal dahin zu gucken, eben in mein Inneres und schauen, was war da eigentlich los und was war jetzt die eigentliche Ursache auch dafür. Und ich darf mir von Jesus helfen lassen, ich darf mich von ihm heilen und erneuern lassen. Zum Segen für mich und die Menschen um mich her. Und das ist doch großartig, oder? Amen.